Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul, Folge 44 mit dem Titel Willkommen in der Heimat. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuhören und auch für die Geduld, denn es sind ich habe mich erschreckend festgestellt, tatsächlich 4 Wochen vergangen seit dem letzten Podcast. Genauso wie in der Vogelwelt war bei uns sehr viel los in den letzten Wochen. Und die Ereignisse draußen und die Ereignisse bei uns in der Wildnisschule haben sich überschlagen. Und ich bin dankbar, wenn ich so an die letzten Wochen denke, an so ganz besondere Momente, an die ich mich erinnere. Es war einer dieser besonderen Momente, war der Geburtstag von meinem Vater. Am 29. März war das, saßen wir nachts um 12:30 noch am Feuer und haben seinen Geburtstag ausklingen lassen. Und gerade als wir aufstehen wollten, um ins Bett zu gehen, hören wir plötzlich aus der Ferne, wir waren gerade mitten im Gespräch, hören wir aus der Ferne und so weit war es gar nicht weg, so, ich würde schätzen, 500-600 Meter entfernt von dem Ort, wo wir saßen, mein Wolfsgeheul anheben. Und es war nicht nur ein Tier und nicht nur zwei, es waren mal mindestens 4 Tiere, würde ich sagen. Und wir sind dann noch ein Stück in diese Richtung gelaufen und haben dann 20 Minuten später ein zweites Geheul weiter nördlich gehört, also die Tiere waren unterwegs und in Bewegung und es war sehr eindrücklich, also dieses Geräusch, dieser Klang hallte noch 2 Tage in mir nach. Ein anderer Moment, für den ich sehr dankbar bin, wir hatten am Wochenende hier den Auftakt unserer Weiterbildung Wildnispädagogik und wir saßen relativ am Ende des Wochenendes, am Sonntag, dann in einer Morgenrunde. Es war eine sehr intensive Runde und generell wie das ganze Wochenende, weil alle haben bestimmt mitbekommen, der April ist mal wieder so ein richtiger April mit allen Wetterphänomenen, die es nur gibt. Und all diese verschiedenen Wetterabwechslungen waren in diesem Wochenende drin. Es war sehr herausfordernd, gleichzeitig da noch Programm zu machen, draußen zu zelten, das Feuer am Laufen zu halten bei Graupel und Windböen und dann wieder Sonnenstrahlen. Und wie gesagt, am Ende dieses Wochenendes saßen wir und plötzlich kam, was lange nicht mehr vorgekommen ist, ein Weißstorch, relativ nah, 60, 70 Meter über unseren Köpfen. Und er flog nicht einfach nur über uns, sondern kreiste 5-6 Mal genau über uns, hat die Thermik dort ausgenutzt, die wahrscheinlich nur entstanden ist durch unsere hohe Energie, die ihm dann Aufwind gegeben hat und dann zog er wieder weiter und es war Moment der Stille und Moment des Staunens gemeinsam mit dem Blick nach oben. Das war ein sehr besonderer Moment. Und dann bin ich noch sehr dankbar für einen anderen Moment im Wald, für eine Spur, ein Zeichen, was ich vorher noch nie auf die Art und Weise gesehen habe. Und zwar waren wir an einer Schlammpfütze bei uns hier im Wald und ich habe nach Kleiberspuren geschaut, weil der Kleiber gerade sehr stark unterwegs ist und wir waren dort zu dritt auf einer Vogelwanderung am frühen Morgen und wir haben, dieser Schlamm war sehr fein, das ist quasi diese Art von Substrat, wenn vorher Wasser drauf stand, das dann verdunstet ist oder versackt in der Erde und dann bleibt so eine ganz weiche, dünne Schlammschicht oben stehen, die wirklich alle feinsten Details sichtbar werden lässt. Und wir haben gesucht und gesucht und wir haben keine Kleiberspuren gefunden, weil ich wollte die denen zeigen. Der ist nämlich extrem große Füße hat, dieser Kleiber, mit einer super, super langen Hinterzehe. Und dazu kommt, dass die 3 vorderen Zehen sehr gequetscht abdrücken. Also es ist ein ganz markanter Abdruck, ganz markantes Fährtenbild. 2 parallele Füße nebeneinander. Aber diese Pfützen waren voller Drosselspuren. Also ich vermute, entweder Amsel- oder Singdrossel muss das gewesen sein, eventuell auch eine Misteldrossel. Das waren meine ersten Gedanken. Und dann beim genaueren Hinschauen haben wir erkannt, das sind überall Spuren, Abdrücke von Schnäbeln, vom Vogelschnabel. wo nicht gestochert wurde, um nach Insekten zu suchen, sondern es sah eher aus, als ob Lehm Matsch aufgenommen wurde. Und deswegen habe ich natürlich auch nochmal an den Kleiber gedacht, weil der ist ja auch so ein Spezialist und klebt sein Einflugsloch in alten Buntspechthöhlen auf die passende Größe seines Körpers zu. Und dann ist mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, weil wenn ich da keine Kleiberspuren finde, in diesem Substrat dann und da Schnabelspuren da in der Nähe sind, dann kann es definitiv nicht vom Kleiber gewesen sein, weil die Spuren lügen nicht. Und dann ist mir eingefallen, ah, es gibt ja noch jemanden, der sein Nest, wie diesmal, nicht seinen Höhleneingang zuklebt, sondern sein Nest mit Lehm und Matsch und Erde auskleidet und so richtig wie so ein professioneller Lehmbauer ganz glatt schmiert. Und das ist die Seendrossel. Und die Seendrossel baut so ein amselgroßes Nest in der Napfform aus Moosen und Gräsern und schmiert es dann innen mit Lehm zu. Und diese Spur haben wir dann tatsächlich noch an drei, vier anderen Orten im Wald wiedergefunden. Und das war so ein, ach, einfach ein wunderschöner Aha-Moment. Und dann bin ich noch super dankbar für all die Rückkehrer, um die es auch heute teilweise gehen soll, die jetzt wieder aus ihren Wintergebieten zurückgekehrt sind. Und vor allem bin ich auch noch sehr dankbar für die, die dann auch kommen. Denn in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall hier auf unserem Platz ein besonderes Ereignis stattfinden und zu dem werde ich später noch etwas sagen. Worum soll es heute gehen? Also einmal willkommen in der Heimat. Es geht natürlich um die Vögel, die im Winter bei uns nicht oder nur sehr selten anzufinden sind, die zurückkehren. Und bevor wir zu diesen Vogelarten kommen, noch einmal ein Bild, um das zu umschreiben. Also ich habe das öfter, glaube ich, auch schon im Podcast erwähnt, für Vogelkundlern oder für Menschen, die ihre Aufmerksamkeit auf das gefiederte Volk lenken, beginnt der Frühling einfach früher. Weil unsere klassischen Helfervögel, also die Vögel, die mir am leichtesten den Zugang gewähren zur geheimen Sprache der Vögel oder des Waldes, das sind ja unsere Klassiker, die sozusagen jeder auf jeden Fall mal mindestens mal den Namen schon gehört hat und wahrscheinlich auch die meisten von uns diese Vögel schon gesehen oder beobachtet haben. Und es ist natürlich die Amsel, die Kohl und die Blaumeise, Zaunkönig und Rotkehlchen. Und dann gibt es noch ein paar weitere, die da auf die Liste gehören. Aber bleiben wir mal bei diesen, denn bei denen beginnt die bald sehr, sehr früh im Jahr. Also ich habe mal nachgeschaut, in den letzten 3 Jahren war die erste Amsel, also die erste sehr frühe Amsel, die so richtig in ihren Gesang reinkam, Amselmännchen, so zweite Hälfte des Februars, so 17., 18. Februar hat es so langsam angefangen und dann beginnt es im März so richtig anzuschwellen. Und das ist auch die Zeit Anfang März, Mitte März, wenn die meisten Weibchen zurückkehren, denn nicht alle bleiben hier, die meisten Weibchen ziehen weg, sind Teilzieher. Und dann beginnt im Anfang des Monats März, also noch 4 Wochen vor Frühlingsanfang, beginnt eine totale Verhaltensveränderung. Die Amselmännchen werden sehr territorial, beginnen ihre Reviere zu besetzen, beginnen dann dort auch massiv zu singen. Also ich habe in meinen alten Tagebüchern mal nachgeschaut und ich habe immer wieder dann diese Momente notiert, wenn der sogenannte Amselteppich auf der Landschaft liegt. Also wann ist der erste Moment, wenn es früh, eine Stunde, 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang, es wird gerade hell, so ein Amselteppich, Klangteppich von der Amsel auf der ganzen Landschaft liegt. Und das ist immer so um den Märzbeginn herum und natürlich zeitgleich diese rhythmischen Gesänge der Kohlmeise und auch der Blaumeise und bei uns hier am Platz auf jeden Fall auch die Sumpfmeise. Weiter im Wald, vor allem und in den Koniferen, also in den Nadelbäumen, die Haubenmeisen und natürlich auch die Tannenmeise mit drin. Also all diese kleinen, die zur Meisenfamilie gehören, die sind schon voll in Fahrt. Ja, vor allem, das ist meine Vermutung, ja, dass diese Höhlenbrüter sich es auch erlauben können, früher anzufangen, weil es in der Höhle einfach nicht ganz so kalt wird, die Eier nicht so schnell auskühlen. So, das heißt, wir haben also diese Wintervögel, die schon im vollen Brutgeschehen drin sind. Durch territoriales Verhalten, durch Singen, durch Nestbau, durch innerartliche Aggression. Noch lange bevor überhaupt die ersten Winter für die ersten Zügler, Zugvögel wieder bei uns zurück sind. Ist mir das Wort, war mir das Wort verschwunden. Und gleichzeitig haben wir aber noch Wintergäste bei uns, wie zum Beispiel die Bergfinken. Wir haben bis vor 10 Tagen bei uns am Vogelhaus noch Bergfinken sehen können, schon immer weniger, aber in der letzten Woche keinen einzigen mehr. Und die Finkenzahl hat bei uns extrem zugenommen. Also neben dem Buchfinken haben wir weiterhin sehr, sehr viele Stieglitze, Grünfinken, Erlenzeisige, die waren mal eine Zeit da, auch noch im großen Verband, sind jetzt wieder weg. Und Kernbeißer, die haben extrem zugenommen und sie sind nicht mehr so friedlich und entspannt und strahlen so eine Ruhe aus, sondern zeigen plötzlich ein komplett verändertes Verhalten am Vogelhaus. Also sie schreien sich an, gebären sich, spreiten ihre Flügel aus, öffnen den Schnabel, verscheuchen die anderen. Und wir hatten teilweise 6 Paare, also mal mindestens 12 Kernbeißer bei uns am Vogelhaus, relativ mit einer hohen Regelmäßigkeit. Und also diese Wintervögel oder Vögel, die noch im Verband sind, kann man immer noch auch draußen sehen. Hinzu kommt, dass wir natürlich eine super Sicht haben, weil noch sind nicht alle Blätter draußen. Bei uns geht gerade der Holunder auf, die Weißblüher, Prunusgewächse, Mirabelle blüht. Und die ersten Blätter der Linden bei uns auf dem Hof, die entfalten sich. Also man kann auch immer noch sehr, sehr gut die Vögel da draußen sehen. Und während dieses ganze Brutgeschehen schon im vollen Gange ist, und wir natürlich jetzt auch noch Nester viel einfacher entdecken können, die Meisen mit großen Plüschbärten durchs Geäst hüpfen, beginnen langsam die ersten Rückkehrer aufzutauchen. Und wenn ich dann in meine Unterlagen schaue der letzten Jahre, fängt man natürlich an, dann auf den Kalender zu schauen und drauf zu warten. Und dann gucke ich und dann denke ich, Mitte März, am 16. März ist 2019, habe ich den ersten Zipzer bei uns gesehen und gehört auf dem Platz. Und 2020 war es der 15. März. Also beginne ich dann schon zu warten jeden Tag. Wo ist er denn? Wann kommt er denn? Wir hatten hier so einen Campaufbau, wir haben den Zinken, unseren Wildnisplatz, zu neuem Leben erweckt und den Platz verschönert und viel Holz gemacht und so weiter. Und ich habe da vor allen Leuten gesagt, wer den ersten Zilpzalp hört an diesem Wochenende, der kriegt ein Eis. Und es war tierisch kalt an diesem Wochenende, also an Eis war überhaupt nicht zu denken. Und jeden Morgen wieder, jeden Abend kein Zilpzalp. Ja, hab dran gedacht, wo ist der? Eigentlich ist er schon 2 Wochen zu spät. Und es hat dann einen Tag gedauert, als alle Leute weg waren. Der Platz war leer, menschenleer. Und ich stand dort am Montag dann auf dem Platz und habe die Erneuerung und die Verschönerung des Platzes einfach nur genossen. Und dann stehe ich dort. Das Wetter hat auch sich ein bisschen verändert, ist ein bisschen wärmer geworden. Und dann höre ich zip, 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 zip. Chip, 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 den ersten Zipzalp. Allerdings 2 Wochen später als in den 2 Jahren zuvor. Und ähnlich ging es mir mit dem Hausrotschwanz. Das ist ein Vogel, der vor allem bei uns auf dem Hof sehr präsent ist. Aber in der Zeit, wo er ankommt, ist er noch auf dem ganzen Platz überall verteilt. Und ist so ein Felsenhöhlenbrüter, der gern so in Felsnischen oder auch in Scheunen drin sein sehr struppiges, liederliches Nest baut. Aber ein sehr schöner Vogel mit einem ganz markanten Gesang, vor allem auch so ein mega Frühaufsteher, der noch, wenn es richtig, richtig dunkel draußen ist und noch überhaupt nicht an den Tag eigentlich zu denken ist, fühlt sich noch an wie komplette Nacht, beginnt auch der schon zu singen. Und ähnliches Muster. 2020 war ja 16.3. hier, so Mitte März, und am 2019 war ja auch am 16. Exakt am gleichen Tag, zumindest haben wir ihn dann da wahrgenommen. Und mein letzter Podcast, die letzte Folge, die haben wir am 15. aufgenommen. Also hätte er eigentlich in den Tagen danach, war ich schon mal schon sehr aufmerksam draußen, habe geguckt, wo ist er, wo ist er. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, wir haben den Hausrotschwanz schon gesehen vorher, aber der war still. Der wurde von 2 Leuten von mir und meiner Praktikantin Annika gesehen auf dem Platz, aber ohne einen Pieps von sich zu geben. Und das haben wir natürlich oft. Also Vögel, die aus den Wintergebieten zurückkommen, aus ihren Winterruheplätzen und dann beim Durchziehen gesehen oder auch gehört werden, weil sie schon auch während des Zuges sowas wie so ein Warmsingen oder sich schon in Stimmung bringen. Das heißt, man hört dann da auch schon scheinbar territoriale Gesänge und dann plötzlich wieder eine längere Pause. Und bei diesem Hausrotschwanz war das aber nicht so. Und der erste Hausrotschwanz, der dann bei uns gesungen hat, war auch Ende März, am 29.03. erst. Und der blieb dann auch auf dem Hof und dann kamen Tag für Tag weitere Individuen an und jetzt ist der Platz bevölkert von den Hausrotschwänzen. Also wir haben auf dem Hof hier direkt zwei Paare und dann in der Landschaft verteilt immer noch, sehe ich immer noch Individuen, die wahrscheinlich auch weiterziehen. Eigentlich ungewöhnlich, dass sie da draußen irgendwo brüten würden, aber wer weiß. Und dann warte ich natürlich auch jedes Jahr wieder auf die Bachstelze. Die hört man so selten singen. Die ist irgendwie, ihr Territorialgesang ist so kurz. Ich habe verschiedene Vermutungen dazu, aber zu denen komme ich vielleicht mal an einer anderen Stelle. In den letzten Jahren kam die, also jetzt im März, sie kam Mitte März, am 17.03. habe ich die erste Bachstelze hier bei uns gesehen. Und im Jahr zuvor, war sie einen Tag früher, wurde sie von uns wahrgenommen am 16. und 2019 am 18. Also bei der hat sich das nicht um 2 Wochen verschoben. Weil natürlich die Vermutung auf der Hand liegt, hey, wir haben so einen krassen April gehabt mit solchen Wetterumbrüchen und vor allem auch mit solchen Kälteperioden, dass es logisch ist, dass die Vögel nicht so früh hier anreisen wie in den letzten Jahren, wenn ich mich an den letzten Frühling erinnere, wie warm es dort gewesen ist und wie lieblich dieser Frühling war, bis auf diesen einen kurzen Kälteeinbruch, wo die ganzen Mirabellen auch schon offen waren und geblüht haben und dann eingefroren sind und daher die Mirabellenernte im letzten Jahr so schlecht ausgefallen ist. Also bei der Bachstelze haben wir diese höchstwahrscheinlich durchs Wetter vorkommende Verzögerung, konnten wir die nicht wahrnehmen. Und ein weiterer Vogel, der die Leute, die mich kennen, die wissen, ich liebe ihn und er beschäftigt mich viel und er ist sehr markant, gehört deutlich zur Signatur dieser Landschaft, ist kein guter Vogelsprachevogel, weil eigentlich sehr scheu und später auch sehr heimlich dann, wenn er anfängt zu brüten und vor allem so gut getarnt, dass er schlecht zu entdecken ist, außer er sitzt auf seiner Warte und ruft und ruft und ruft. Und er ist wie so ein bisschen wie so ein nervtötender Weckruf, obwohl der in meinen Ohren jetzt nicht nervig klingt, weil gleichzeitig natürlich seine Seltenheit mitschwingt und dadurch ist jedes Geräusch, was vielleicht für die Ohren, wenn du es ständig und präsent um dich herum hast und in totalen Massen vielleicht nervig klingen kann, dann auf gar keinen Fall nervig, weil das ein hoher Wert in dieser Tierart für mich. Und der Wendehals kam am 1. April, wie so ein Aprilscherz, da tauchte plötzlich der Wendehals auf. An einem völlig anderen Ort als letztes Jahr. Im letzten Jahr war er, als er hier ankam, sehr präsent um unser Haus herum und jetzt haben wir ihn hinten auf dem Zinken, also es sind so 300 Meter Luftlinie ungefähr. Da haben wir ihn zum ersten Mal gehört. Und da habe ich natürlich nachgeschaut, wann kam der denn in den letzten Jahren und im letzten Jahr war er am 12.04. hier, also fast 2 Wochen später und 2019 am 8.04. Da dachte ich auch, oh, bei dem ist es jetzt komplett andersrum, was hat denn den veranlasst auf seinem Zug? Also diese Zeit, von der wir eigentlich nur, worüber wir nur Vermutungen anstellen können. Außer natürlich, wir haben Zugang zu toller Technik, um so einen Zug eines Individuums zu begleiten. Aber wir haben das hier nicht am Platz. Also ein völlig anderes Bild als bei den anderen Arten vorher, bei der Bachstelze, bei der es gleich geblieben ist, der Rückkehrzeitpunkt und bei Rotschwanz und Zilpzalp bei den beiden, bei denen es verzögert war um 2 Wochen im ähnlichen Zeitraum. Beim Wendehals jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Und da tauchen natürlich viele Fragen auf. Warum, weshalb, wieso? Und dann habe ich weitergelesen, noch höre ich nur ein Individuum, weil es soll, also Weibchen und Männchen klingen wohl sehr ähnlich. Es gibt wohl Leute, die das unterscheiden können. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber man hört definitiv, wenn zwei Individuen da sind. Und dann kannst du auch auf einen Brutpaar kannst auch anmuten, dass die hier brüten werden. Wir hatten ja sogar im letzten Jahr 2 Brutpaare. Und man kann es also dann dadurch deutlich hören. Und im Augenblick, jetzt seit dem 1. April, also in den letzten 2 Wochen, höre ich immer nur ein Männchen lautstark rufen, 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 der auch immer wieder seine Warte, also der Ort, von dem aus er sein Gesang in die Landschaft verteilt, stark verändert. Und jetzt hören wir ihn auch wieder hausnäher. Und ich bin gespannt, wann ein zweites Individuum und dann wahrscheinlich ein Weibchen auftaucht und deren Brutgeschehen losgehen kann. Ein anderer Vogel, der so einen ganz wunderschönen Gesang hat, sehr flötig, sehr melodiös, sehr hell und klar, sehr schnell vorgetragene Strophen mit so einem leichten Vorgeschwätz und dann geht es in so ein anselartiges Flöten über, was Höhen und Klarheit und eine Intensität erreicht, die, wenn man wirklich nah dran sitzt an einem singenden Männchen, fast schmerzhaft sein kann in den Ohren, so laut ist es, ist die Mönchsgrasmücke, der erste Rückkehrer von der großen Familie der Grasmücken, von denen wir hier fast alle Vertreter ja auf dem Platz haben als Brutpaar. Und die kam im letzten Jahr am 10.04. Und in diesem Jahr haben wir sie schon am 1.04. Aber auch am 1. April habe ich die erste Grasmücke gehört. Dann kam wieder so ein Kälteeinbruch, dann war sie, entweder war sie still, aber meine näherliegende Vermutung ist, dass sie weitergezogen ist, denn die Grasmücke, die ich dann 3 Tage später am 4. gehört habe, die war an einem anderen Ort und die blieb auch. Und jetzt inzwischen haben wir, na, ich würde mal sagen, so 3 oder 4 sich territorial verhaltende Männchen auf dem Platz. Und trotzdem, früher, zumindest hier bei uns, ja, und durch die Telegram-Gruppe ist ja aufgefallen, wie unterschiedlich auch die Ankunftszeiten sein können, aber nur hier für unseren Platz ist sie auch früher angekommen als die anderen. Also diese Schlussfolgerung zu ziehen, zu sagen, durch diesen krassen April oder sagen wir mal so, durch den kalten April und die stürmischen Winde da draußen, heißt es nicht, dass alle Vögel wirklich dadurch dann später hier bei uns anreisen. Für manche Arten auf unserem Platz gilt eher das Gegenteil. Fand ich auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis erstmal. Und dann so ein Klassiker an den Rückkehrern sind natürlich die Schwalben. Die sind noch nicht richtig eingezogen bei uns in den Scheunen, aber sie waren schon mal kurz da und haben geschaut. Und die Rauchschwalbe war zeitgleich mit der Mehlschwalbe am 11.04. bei uns in der Scheune. An 2 Tagen waren sie da und haben geschaut, sind dann wieder weitergeflogen oder halten sie sich hier irgendwo noch in der Nähe auf, sind jedenfalls noch nicht am Nestbau. Und im letzten Jahr waren sie am 7.04., also nur ein paar Tage früher da. Aber auffällig war, dass in den ganzen Vorjahren, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, immer erst die Rauchschwalben zuerst kamen und dann 5, 6 Tage später die Mehlschwalben. Und in diesem Jahr hat sich dieses Muster nicht bestätigt. Ja? Beide kamen gleichzeitig hier an und waren zumindest für eine kurze Stippvisite mal an den Scheunen und bald werden die anderen kommen und dann ist unser Hof wieder voller Vogelbewegung. Und diese Erkenntnis haben mich einfach, fand ich sehr interessant und haben mich nachdenklich gemacht, auch wie schnell mein Kopf versucht, dann Rückschlüsse oder Begründungen für diese Wahrnehmung zu finden oder Erklärungen und das gleich einordnen zu können und dass das nicht so leicht ist, dass das nicht immer sofort einfach ist und funktioniert und ich mich anfange zu beschäftigen, okay, welche Faktoren können noch involviert sein bei diesem Thema? Und warum nerv ich und drangsaliere ich euch jetzt mit so vielen Zahlen? Das hat natürlich einen Grund, weil ich gerne eine Empfehlung weitergeben möchte und die hat mit einer anderen Vogelart auch noch zu tun, die jetzt eigentlich noch kommt, weil ein ganz wichtiger Signaturvogel oder ich sag mal das Klangkonzert auf unserem Platz bestimmend ist die Nachtigall. Ich habe nachgeschaut, die Nachtigall kam in den letzten Jahren am 18.04. war sie im letzten Jahr da und im Jahr davor am 17.04., also ziemlich nah, ein Tag nur Unterschied. Und wir haben heute den 15. Das heißt, es kann jetzt eigentlich, je nachdem, ob sie sich hat beeinflussen lassen von dem Wetter oder nicht, oder ob sie ihren Zugweg beeinflusst hat, kann jeden Tag jetzt diese Nachtigall kommen. Und diese erste Nachtigall, ja, im letzten Podcast ging es ja um das erste Mal, ist immer wieder eine absolute Wonne und eine absolute Freude, genauso wie es eigentlich beim Zipzalp und beim Rotschwanz, der Bachstelze und dem Wendehals ähnlich ist, aber die Nachtigall ist auch mal massiver, weil die ja in der Nacht fast alleine so melodiös und abwechslungsreich und laut und vielfältig singt, dass eigentlich kein Ohr diese Klänge überhören kann. Und Ja, die nächste Spannung wächst an. Dann kommt die Frage, wann kommt der Kuckuck? Wann kommt der Pirol? Und diese freudige Erwartung ist ja so ein bisschen wie Ostern und Weihnachten zusammen oder wie die Vorfreude meiner Kinder bevor eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, bevor ihr Geburtstag ist. Die kann ich natürlich nur erleben, wenn ich meinen Platz gut kenne und so gewisse Regelmäßigkeiten oder auch einzukalkulierende Unregelmäßigkeiten, wenn ich von denen weiß. Und wenn ich mir das nicht aufschreibe und da sozusagen ein Buch drüber führe, dann kann mir dieser Effekt flöten gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann ihn überhören oder ich kann diese Momente einfach überleben und beraube mich dann einem wunderbaren Freudensmoment, ja, die auf viele verschiedene Tage in dieser Jahreszeit, April, Mai verteilt liegen können. Da ist ein Geschenk drin, ja, das auch richtig zu feiern innerlich, dass ein Vogel wieder da ist, wieder zurück ist. Hat auch dann diese Hauptgesangsperiode, die geht nicht so lang. Also das Genießen oder das Kennenlernen der Vogelstimmen, dann das Zeitfenster ist bei bestimmten Arten relativ klein. Und daher meine Einladung oder meine Empfehlung, wenn du es nicht schon tust, weil viele von euch sind ja jetzt schon ein Jahr mit dabei beim Vogelpodcast und wir gehen sozusagen jetzt in den zweiten Zyklus, da ist es doch an der Zeit, sich mal so ein Vogelbuch oder so ein Naturtagebuch anzulegen und da Notizen reinzuschreiben und sich aufzuschreiben, wann mein Vogel wo ist, um nicht in anderen Listen oder in Listen von anderen Menschen nachzuschauen, weil es da oft große Unterschiede geben kann. Und diese Art von Notizführung kann weiteres kraftvolles Tool sein, deine Landschaft besser kennenzulernen und auch mehr über die Dynamiken und die Veränderungen, die manchmal ja sehr subtil und zart nur sind, diese Veränderungen wahrzunehmen, um sie dann, indem man sie vergleicht mit den Vorjahren und vielleicht auch eine Prognose anstellen kann für das kommende Jahr. Und ich bin sehr dankbar für meine Aufzeichnungen und die sind manchmal lückenhaft. Ich führe diese Aufzeichnungen nicht auf wissenschaftliche Art und Weise, sondern einfach aus einem Interesse, aus einer Neugier heraus, mehr über meine gefiederten Freunde hier auf dem Platz zu lernen. Und habe jetzt bei der Vorbereitung auf den Podcast damit erschreckend festgestellt, dass ich die erste Mönchgrasmücke 2019 gar nicht notiert habe. Gartengrasmücke ist drin, aber der Mönch ist mir irgendwie durchgerutscht. Das kann passieren, also macht es nicht zu detailliert, weil dann wird es so umfangreich, dass es sich dann wiederum abhält, es eigentlich zu tun. Also dann, wenn Impuls da ist, weiß ich, sich 2, 3 Mal in der Woche hinzusetzen und zu rekapitulieren, ah, welche Vögel konnte ich denn wahrnehmen? Welche Vögel konnte ich sehen? Wo habe ich die gesehen? Und das kurz und stichpunktartig zu notieren und aufzuschreiben. Sinnvoll ist es auch, dann Notizen zum Wetter zu machen, weil der Bezug oder der Zusammenhang von Vogelverhalten und Wetter, ich glaube, den meisten klar ist, dass es dort ein Wechselspiel gibt, ja, dass beides sich gegenseitig beeinflusst und bedingt. Und der letzte Gedanke für diesen Podcast heute ist angeregt durch eine Mail von Hermann aus Leipzig, der mir geschrieben hat. Und er schrieb, wie ist das eigentlich jetzt durch Corona bedingt, gehen viele Leute raus in die Natur und ich glaube, mein Podcast, ich höre es auf jeden Fall immer wieder von einigen Leuten, trägt auch dazu bei, dass Leute mehr rausgehen, mehr in die Wälder, in die Landschaft, in die Feldgehölze gehen, um Vogelstimmen zu hören, Vögel zu sehen, Spuren zu lesen, sich zu beschäftigen mit ihrer Landschaft und Beziehungen aufzubauen, in Verbindung zu gehen. Und die Beobachtung von Hermann, dass mehr Leute draußen sind, deckt sich auch mit den Beobachtungen hier bei uns auf dem Platz, weil so viel Laufpublikum oben in der Streuobstwiese hatten wir im letzten Jahr auch schon. Da war der Frühling ja sehr warm, wenig Leute sind verreist. Da war extrem viel und es ist in diesem Jahr ähnlich. Also ich kann diese Wahrnehmung vom Hermann auf jeden Fall teilen und ich glaube, dass mir da viele Menschen zustimmen. Und natürlich Er fragt, wie, inwieweit beeinflusst das das Brutverhalten der Vögel und verändert das, oder wann stören wir? Und ich meine, es ist, glaube ich, klar, dass es keine pauschale Antwort darauf geben kann, weil es ist immer sehr abhängig von der Vogelart, von der Störungsempfindlichkeit, dem Fluchtverhalten, dann natürlich auch dem Brutplatz, aber vor allem, und das könnte man schon verallgemeinern, von meiner Intuition oder meiner inneren Stimme, die mir sagt, stopp. Ja, da gehe ich jetzt nicht rein, diese Hecke muss ich jetzt nicht durchdringen. Hier ist es sinnvoll, mich an den Weg zu halten. Da oben singen Männchen und ich muss es jetzt nicht ständig nachmachen, weil ich weiß, ich stresse damit das Männchen, weil ich mich dann genauso territorial auf Singen drosselisch unterhalte wie dieses Männchen da oben. Also einfach zu gucken, ah, was brauchen die Vögel, weil die da draußen wirklich ein anstrengendes Geschäft vor sich haben in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es um die Jungenaufzucht geht. Und daher, was es vor allem braucht, ist eine Entwicklung von Achtsamkeit und Respekt den Wesen da draußen. Und gleichzeitig kann ich trotzdem genug Möglichkeiten mir kreieren, auch mit meiner Familie zusammen oder mit Freunden, sie zu genießen und teilzuhaben an ihrem Leben draußen. Aber diesen Aspekt Achtsamkeit auch vielleicht weiterzugeben an andere, ja? Weil jeder von euch wird, da bin ich mir ganz sicher, andere Menschen mit anstecken oder motivieren, allein durch euer Tun, durch eure veränderte Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, es euch gleich zu tun und vielleicht diese Informationen mit auf den Weg zu geben. Ja, guck, wann ist es dein Egoismus, dass du dieses Tier jetzt wirklich sehen willst und jetzt wirklich reingucken musst in dieses Nest oder herangehen musst an den Vogel, der dort unten sitzt und nach Nahrung sucht, um nicht zu vergessen, dass die in ihrem Alltagsgeschäft sind und wichtige Dinge zu erledigen haben und nicht so viel Energie verschwenden wollen mit dem Ausweichen von euch oder mit einem noch versteckteren Brutplatz finden, weil sie immer wieder an bestimmten Orten gestört, aufgescheucht oder in Unruhe versetzt werden. Ja, ich fand es einen sehr schönen Impuls und mit diesem Gedanken würde ich gern beenden heute. Und freue mich dann auf das Vergleichen eurer Notizen, eurer Ankunftszeiten oder Aufzeichnungen über Verhaltensweisen eurer ortstreuen Vögel in den nächsten Jahren, wenn wir unsere Tagebücher aufschlagen am Lagerfeuer und uns dann darüber austauschen, was für eine Dynamik war denn 2021 bei dir auf dem Platz los. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und hoffentlich, wenn nicht wieder so viel los ist wie in den letzten Wochen, bis in 2 Wochen mit einem Tilitüt, Tilitüt und einem sehnsuchtsvollen, erwartungsvollen Blick und Ohr hinaus senden nach draußen in der Hoffnung, dass jeden Tag die Nachtigall zurückkehrt. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpower.